Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute eine etwas spontanere und nicht so Evergreen-Content-mäßige Folge, denn heute ist Montag, der 27. September 2021 und gestern am 26. war Bundestagswahl. Kein so komplett unwichtiger Tag für alle Deutschen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich hole mir mal jemanden dazu, der Ahnung hat und erklären kann, was gestern passiert ist, was in den Wochen davor passiert ist und vielleicht auch mit mir zusammen nochmal einen Blick darauf wirft, was passiert jetzt eigentlich so in den nächsten Wochen auf Basis der Wahlergebnisse, die wir gestern gesehen haben. Deshalb heute hier an Bord im Macht was Podcast Ben Krischke, seines Zeichens Journalist mit Fokus auf Politik und Medien. Und ja, Ben, schön, dass du da bist und schön, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, unseren Hörern auch mal die eine oder andere Einschätzung zu geben. Und vielleicht auch eine Einschätzung, die nicht ganz dem entspricht, was man jetzt in den Medien die letzten 24 Stunden schon sehen und hören konnte. Ja, Ben, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Ja, schön, dass du da bist. Was wir machen wollten, das haben wir vorab gesprochen. Wir wollen einfach mal zusammen draufschauen, insbesondere wie ist der Wahlkampf gelaufen und wie spiegelt sich der Wahlkampf wiederum auch wieder im Wahlergebnis und was ja ganz spannend ist, gerade ja auf Basis deines Fachgebietes, welche Rolle haben da eigentlich die Medien gespielt? Wenn ich heute irgendwie so ein bisschen zurückschaue und gerade den Fokus Medienarbeit irgendwie dazu nehme, dann denke ich mir, kann es eigentlich sein, bisschen provokativ gefragt, dass die FDP die einzige Partei war, die mit einem Medienprofi als Spitzenkandidat in den Wahlkampf gezogen ist? Was meinst du?
Also ich würde sagen, als Spitzenkandidat auf jeden Fall. Es gibt auch in anderen Parteien andere Leute, die mindestens, glaube ich, genauso kompetent wären oder zumindest genauso medienwirksam wären. Ich denke da jetzt an jemanden wie Cem Özdemir bei den Grünen, aber auch also an Robert Habeck, muss ich sagen, bei den Auftritten, wo ich ihn gesehen habe, und ich bin jetzt nicht kein typischer Grünenwähler, fand ich den Mann schon auch durchaus sehr, sehr sympathisch. Ja, Frau Baerbock, ich weiß nicht, ich glaube, man hat ihr dann doch regelmäßig so ein Stück weit die Unsicherung, Verunsicherung ein bisschen angemerkt. Auch in den Gesprächen, gerade wenn es dann so ein bisschen an das investigative Nachfragen gegangen ist. Ob das jetzt am Ende des Tages der entscheidende Punkt war, weiß ich nicht. Und gut, Olaf Scholz, glaube ich, dass der jetzt nicht die große Partymaschine ist, haben wir, glaube ich, jetzt durchaus auch gemerkt, irgendwie bei diesem Wahlkampf. Mit seiner kühlen nordischen Sachlichkeit, sage ich mal, hat er aber doch durchaus, ist ihm dann doch das ein oder andere Herz zugeflogen.
Ja, aber es ist dann schon so, dass man so ein Stück weit auch sagen kann, wer sich in den Medien gut darstellen kann, der hat auch einfach mal bessere Chancen auf den, ich sag mal so, auf eine erfolgreiche Wahl. Wahlsieg ist ja immer so ein bisschen eine Frage auch der Ausgangsposition. Aber als Politiker muss man auch einfach mal zu 50% auch Verkäufer sein, oder?
Ich denke schon, ja. Also es kann mit Sicherheit nicht schaden, wenn man eine gewisse Medienwirksamkeit hat und auch ein bisschen verkaufen kann. Es kommt aber natürlich auch so ein bisschen drauf an, was du von dieser Person erwartest. Also ich würde jetzt sagen, Karl Lauterbach zum Beispiel ist jetzt auch nicht der charismatischste SPD-Politiker, der da draußen rumläuft. Aber was halt bei Karl Lauterbach ist, man weiß halt A irgendwie, also zumindest erzählt man das sich auch so, ich bin ja im Berliner Betrieb nicht ganz so stark drin, ist halt jemand, der ist halt immer erreichbar und steht halt immer zur Verfügung. So, der ist immer bereit, irgendwie auch mal eine kontroverse These zu machen und mal ein bisschen anzuecken. Also, was ich damit sagen will, ist natürlich, diese Medienwirksamkeit ist ein wichtiger Punkt, aber es ist schon auch die Fachlichkeit und die fachliche Expertise ein wichtiger Punkt. Also, was mich beispielsweise bei Christian Lindner, den hattest du ja gerade angesprochen, schon beeindruckt hat, ich weiß nicht, in welcher Runde das war, ich meine bei Anne Will, aber könnte ich mich jetzt auch täuschen, da kam er etwas zu schnee, hart aber fair, da kam er etwas zu spät. Ich glaube so irgendwie 5 Minuten oder so, weil er im Stau stand. Dann war wohl irgendein Unfall auf dem Weg zum Studio und er hetzt da rein in dieses Studio, setzt sich hin, sitzt eigentlich noch gar nicht richtig, es kommt direkt die erste Frage von Plasberg und Lindner schaltet rum und haut sofort irgendeine Zahl mit China raus. Und das ist natürlich was, wo ich schon sagen muss, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und das wissen die Leute auch. Und bei ihm hast du halt dann wirklich diese Kombination, er ist jetzt nicht der schlecht aussehendste Politiker, ist ein guter Rhetoriker, er ist allerdings auch schon viel, viel länger und lang dabei.
Ja, also da kann ich eigene Erfahrung, ich habe ja jetzt in den letzten, ich sag mal so 12 Monaten aus allen im Bundestag vertretenen Parteien bis auf die AfD hatte ich Vertreter hier vor dem Mikro und ich muss gestehen, es war nie irgendwie so der Eindruck, dass ich gedacht habe, oh, das ist ja irgendwie total unprofessionell. Also es gab schon auch sehr stark Unterschiede, wie waren die Leute vorbereitet, wie gut konnten die die Themen einordnen, die ich dann irgendwie so vorgetragen habe. Und ich bin ja jetzt auch nicht der investigative Journalist in dem Sinne. Das heißt, irgendwie, ich versuche hier auch nicht hinters Licht zu führen und mal irgendwie eine harte Aussage rauszukitzeln, sondern frage eher aus Interesse. Und man hat dann schon gemerkt, dass da irgendwie Profis einem gegenüber sitzen. Das Qualitätsniveau auf Profiniveau wiederum, das hat aber doch durchaus auch nochmal einen Unterschied gemacht. Also den Christian Lindner habe ich ähnlich erlebt, wie du ihn gerade geschildert hast. Das ging irgendwie ganz, ganz gut zur Sache. Aber auch einen Gregor Gysi von den Linken, die ja jetzt irgendwie mal ein richtig schlechtes Wahlergebnis auch aus eigener Perspektive eingefahren haben, ist halt auch ein Top-Profi und so ein Jürgen Trittin. Der war schon auch Mikro an und dann war der auf Zack. Also das kann man echt nicht wegdiskutieren. Aber was ich mich halt gefragt habe, als ich so in den letzten Wochen das Thema beobachtet habe oder den Wahlkampf beobachtet habe, habe ich so auf der einen Seite habe ich mich gefragt, wie viel macht eigentlich die Persönlichkeit aus und die Inhalte, die da letztendlich gespielt werden und wie viel wie viel liegt auch bei den Medien, wenn die Medien wollen, dass oder die Medienmacher, Macherinnen wollen, dass jemand eine Wahl positiver gestaltet oder wenn sie jemanden auch so gar nicht wollen. Mein Gefühl war, da gibt es schon auch Abhängigkeiten. Also du musst als Politiker einen guten Draht zu den Medien haben. Ansonsten wird es halt auch echt schwer. Beispielsweise, vielleicht wirst du einfach auch mal wegignoriert und über dich wird nicht berichtet. Oder, weiß ich nicht, du lachst mal an der falschen Stelle und das wird dann permanent durch alle Sendungen und über alle Websites dieser Republik gezogen. Also das gibt's schon, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Man sieht es ja auch ganz stark irgendwie bei den kleineren Parteien beispielsweise, die ja vielleicht, kann man drüber streiten, ob man jetzt die Freien Wähler besonders gut findet oder Volt oder andere, aber also je weniger du natürlich gerade als kleinere Partei in den Medien stattfindest, desto schwieriger ist es ja, eine gewisse Aufmerksamkeit irgendwie auf dich zu ziehen. Und bei den Großen ist es mit Sicherheit auch ähnlich, wobei man da ja mittlerweile schon auch sagen muss, ja, die Medien, also das Stichwort von der vierten Gewalt, haben natürlich nach wie vor einen gewissen Einfluss auch darauf, vielleicht auch auf ein Wahlergebnis. Ja, im Idealfall machen sie einen richtig guten Job so und helfen irgendwie bei der Meinungsbildung. Wenn es nicht so gut läuft, du hattest gerade den Lacher angesprochen, irgendwie, dann wird sich vielleicht an Kleinigkeiten hochgezogen, die ich persönlich jetzt für ziemlich irrelevant halte in so einem Zusammenhang. Aber ja, klar, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wie gut sind die Sätze, die du sprichst? Ja, also ein Politiker, der wie gedruckt spricht, ist schon mal allein fürs Daily Business schon mal deutlich angenehmer. Wie viel Ahnung hast du wirklich? Aber wie sehr bist du auch in der Lage, beispielsweise Themen zu beschreiben? Man kann sich ja immer mal einen Fachpolitiker auf irgendwie bei einem bestimmten Thema reinholen, sage ich mal Gesundheitspolitik. Wenn der aber nicht in der Lage ist, das so runterzubrechen und dieses Verständnis dafür hat, dass beim Leser da draußen er nicht mit Fachbegriffen um sich werfen kann, wird es schwierig. Und da, weil du gerade Gregor Gysi angesprochen hast, ist Gysi halt zum Beispiel jemand, der extrem stark ist. Ja, also Gysi ist, wenn er mit einem Journalisten spricht, der hat immer im Kopf, okay, ich rede, der Journalist selber ist quasi nur der Kanal und dieser Kanal bringt mich dann zum Wähler. Und deshalb bricht er, was der richtig gut macht, komplexe Sachverhalte immer wieder auf ganz, ganz alltägliche Beispiele runter, ja. Sodass jeder sagt, ah ja, jetzt habe ich es verstanden.
Aber wäre es nicht auch im Zweifel die Aufgabe des Journalisten, diese komplexen Sachverhalte, die vielleicht ein nicht so guter Politikverkäufer, also sage ich mal irgendwie ein Fachpolitiker aus der zweiten Reihe, welche Partei auch immer, spricht über Verteidigungspolitik, über Gesundheitspolitik, was auch immer, wäre es da nicht der Job der Medien, das auch so verständlich aufzubereiten, dass das letztendlich beim Hörer, Leser, Zuschauer, wie auch immer, so ankommt, dass es verstanden wird?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich sogar einer der Kernaufgaben der Medien. Also jetzt müsste man vielleicht, könnten wir im Anschluss nochmal darüber diskutieren, wie meinen wir die Medien eigentlich sozusagen. Aber klar, also das ist eigentlich ist das sozusagen einer der Kernaufgaben.
was mir aufgefallen ist, oder was ich meine, was mir aufgefallen ist, ist, dass man sich schon sehr viel auch im Wahlkampf auf so, ich sag mal so, auf so Krimskrams konzentriert hat. Also wenn Annalena Baerbock von der Bühne geht, wo sie vielleicht irgendwie eine nicht Top-Performance abgeliefert hat und dann in so ein aus Versehen offenes Mikrofon nochmal so ein kräftiges Scheiße reinbrüllt. Das hat ja schon irgendwie so ein paar Tage dann irgendwie nachgehallt in der Medienlandschaft. Und da frage ich mich halt, muss man, also wahrscheinlich muss man, wenn man über den Wahlkampf berichtet, da eine kleine Meldung machen. Aber muss man dann versuchen, darauf auf ihren Gemütszustand zu schließen und irgendwie, wie konzentriert ist sie und wie kontrolliert ist sie und kann sie noch Wahlkampf oder muss der Habeck jetzt einspringen oder so? Das war eher, also für mich fühlte sich das eher an wie Entertainment und nicht wie Journalismus.
Ja, da bin ich aber durchaus bei dir. Also es ist, da greifen dann, glaube ich, einfach gewisse Effekte, also so Effekte, wie jeder schreibt so ein bisschen auch vom anderen ab. Ja, was schreiben die anderen? Okay, dann guckt man, wie performt das. Und wenn dann online an den Zahlen irgendwie gesehen wird, da hattest du ja, glaube ich, auch mit Heike Schumacher, vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung für diese Folge, die ich wirklich sehr gut fand, da ja auch so besprochen, also diese Reflexe, die dann da greifen. Also man sieht dann, okay, das hat irgendwie mit dem Scheiße bei Frau Baerbock, das hat ziemlich gut geklickt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen ein-, zweimal, dreimal weiterdrehen können. Und da gebe ich dir völlig recht, da wird es dann absurd. Auch insofern, weil ich glaube, dass es nicht der Kern ist, wie eine politische Debatte laufen sollte, beziehungsweise auch beobachtet werden sollte. Also mir ging auch, darauf bist du ja, glaube ich, im Endeffekt hinaus, ich fand viele Themen auch zu oberflächlich, die dann so ein bisschen nach vorne gespült wurden und hätte mir bei anderen Themen deutlich stärker gewünscht, dass da in die Tiefe gegangen wäre. Und das habe ich durchaus auch selber vermisst bei dieser Wahl.
Ja, ich habe mich halt gefragt, hat vielleicht, und das ist jetzt nicht Wertung sozusagen in Politik- oder Programm-Sinne, aber hat vielleicht einen Olaf Scholz einfach stark davon profitiert, dass er gar nicht, also er hat so gar nicht polarisiert. Ihm ist irgendwie nicht kein Scheiße rausgerutscht, er hat nicht aus Versehen an der Stelle gelacht, wo es als von der Mehrheit der Deutschen als unpassend empfunden wurde. Und was er so hatte, so Themen wie Wirecard, Cum-Ex und ja, die so ein paar wurden ja auch genannt, die waren vielleicht einfach zu komplex und zu schwierig, als dass man die in netten Häppchen verpacken und ihm sozusagen journalistisch um die Ohren hauen konnte.
Das ist also, wie er quasi durch die Wahl oder durch den Wahlkampf gekommen ist. Es ist, glaube ich, schon ein Grund sozusagen, dass die SPD jetzt dasteht, wo sie jetzt steht, dass es ihm relativ unfallfrei gelungen ist. Also er hat jetzt einfach nicht diesen einen großen Fauxpas dabei, der da jetzt irgendwie ausgeschlachtet werden könnte. Aber ich glaube, insgesamt wäre das als Erklärung auch ein Stück weit zu wenig.
Der Punkt, wenn wir gucken, ja, Olaf Scholz hat, ich sag mal, wenig Angriffsfläche geboten im Wahlkampf. Armin Laschet war, was das angeht, nicht ganz so glücklich. Annalena Baerbock auch nicht. Es gab ja dann so zwischenzeitlich die Diskussion, soll Söder übernehmen für Laschet, soll Habeck übernehmen für Baerbock. Sowohl Söder als auch Habeck sind ja absolute Medienprofis, würde ich mal behaupten. Glaubst du, das hätte nochmal irgendwas gebracht? Also mal abgesehen davon, dass das historisch ja noch nie vorgekommen ist, dass ein Kanzlerkandidat durch den anderen ausgetauscht wurde, aber glaubst du, es hätte was geändert, wenn im Juli Habeck gesagt hätte, so, ich mach das jetzt hier mal, Annalena oder Söder auf der schwarzen Ebene?
Bei Söder weiß ich es nicht. Also Söder hat halt die Problematik, ja, es gab da gewisse Umfragen, dass die Leute ihm die Kanzlerschaft mehr zugetraut hätten oder sonst irgendwas. Aber das lässt sich ja dann gar nicht wirklich rauskristallisieren. Also die Frage ist ja, welche Leute waren das, die da gefragt wurden? Waren das denn überhaupt Leute, die Union wählen? Oder waren es eher Leute, die vielleicht eigentlich die SPD wählen, aber gesagt haben bei der Frage, okay, ich finde jetzt irgendwie Söder besser als Laschet. So, das ist ja nochmal eine Diskussion. Die zweite Diskussion ist, dass man ja auch jetzt mit dem Verlust der Stimmen, was ich gerade schon mal in Bayern gesehen habe, dass auch Söder hier irgendwie ein blaues Auge bekommen hat, was, glaube ich, auch unter anderem an seiner Corona-Politik gelegen hat, so die, glaube ich, vielen Leuten einfach ein Stück zu weit gegangen ist. Bei den Grünen, wenn wir jetzt das mal ausklammern, ja, mit diesem Frau-Mann-Prinzip, so hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, dass Robert Habeck es vielleicht in irgendeiner Form noch geschafft hätte, da reinzugehen, weil du das hättest besser begründen können. Ja, in dem Sinne, dass du sagst, okay, Frau Baerbock ist jetzt halt nicht über einen Lacher gestolpert, sondern es gab da irgendwie Sachen in ihrem Lebenslauf und irgendwie dann noch die Plagiatsaffäre. Sie soll ja, also angeblich, ich habe das auch nicht gelesen, ja, quasi über 100 Stellen irgendwie abgeschrieben haben, hättest du zumindest einen klaren Aufhänger gehabt. Allein Söder, glaube ich, dann einzusetzen, nur weil die Umfragen gerade irgendwie nicht so gut dastehen oder sonst irgendwas. Und wenn man sieht, ist die Talfahrt ja auch, beziehungsweise der Höhenflug der SPD ja auch erst vor ein paar Wochen losgegangen, dann wärst du sowieso schon zu spät gewesen. Also
Ja.
kannst du nicht 6, 8 Wochen irgendwie vor einer Wahl irgendwie
Ja.
einen Kanzler austauschen. Hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Ja, aber es ist immer, wie du sagst, hätte, hätte. Ich glaube auch, dass die Grünen, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wahrscheinlich das Kanzleramt besetzt hätten, wenn Robert Habeck diese Kandidatur bekommen hätte. Bei Söder bin ich mir tatsächlich unsicher, ob das jetzt tatsächlich am Ende nochmal so einen großen Unterschied gemacht hätte, weil Söder ja schon jemand ist, der sehr, sehr polarisiert auch,
Ja.
auch innerhalb der Union.
Ja.
Ja, also ist, glaube ich, ganz schwierig zu sagen.
Im Moment sieht es ja so aus. Kommen wir gleich nochmal dazu, dass ohne Grüne und ohne Gelbe halt keine Regierung gebildet wird. Und aller Voraussicht nach wird dann Christian Lindner da ja schon auch eine Position bekommen, die ihn dann im Nachgang wiederum für die nächsten potenziellen Wahlkampfsendungen im 2025, genau, dann als interessanten Gesprächspartner irgendwie mehr qualifiziert noch als heute. Aber was ich mich frage, weil gerade so Präsenz und wer ist halt irgendwie innerhalb der Partei letztendlich, wer ist da irgendwie auf wen vielleicht auch mal ein bisschen sauer, wenn was schief läuft und so. Was ich mich gefragt habe, ist, du hast bei bestimmten Parteien hast du Leute in den Medien, wo man auch jetzt zumindest gefühlt sagen würde, ja, das sind auch die, die sozusagen die Macht in der Partei haben. Das sind auch die, wenn ich diese Partei wähle, die dann auch an den Schalthebeln der Macht dieser Republik sitzen. Aber es gibt auch immer wieder Beispiele, und in dem Fall wurde in den Medien oder haben die politischen Gegner das häufig so gemacht, dass sie gesagt haben, naja, bei der SPD ist halt so, der Scholz steht da halt vorne und sagt, ich will hier Kanzler werden, aber an einem Arm irgendwie zieht Kevin Kühnert und im anderen Arm von ihm zieht Saskia Esken, und die steuern den beide so ein bisschen, aber treten halt nicht in der Öffentlichkeit auf. Und ich habe mich halt gefragt, von den Politikern, die in den Medien sind, wer sind da eigentlich so die wirklich Mächtigen? Und gibt's im Hintergrund vielleicht einen, der dir aufgefallen ist, wo du sagst, kaum in den Medien, aber muss man auf jeden Fall irgendwie auf der Liste haben. Und ich drehe es mal um. Es gibt ja auch Politiker, die sehr stark in den Medien sind, zum Beispiel den Karl Lauterbach, wo ich gefühlt sagen würde, der hat über seine Medienpräsenz wahrscheinlich schon auch eine gewisse Durchschlagskraft, aber ist der jetzt in der Partei so ein mächtiger Bündnisschmieder und Themenvoranbringer? Weiß ich nicht so genau.
Ganz schwierig zu sagen. Also schon hat ja jeder so ein bisschen ein Stück weit seine Rolle. Also die naheliegendste Antwort, weil du gerade meintest, das mit dem, wer zieht im Hintergrund ein bisschen die Fäden, ist natürlich jemand wie Kevin Kühnert beispielsweise, irgendwie, glaube ich, der einfach durch die Jusos und was er da mobilisiert hat und damals geschafft hat, ja, dass Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender wird, sondern diese Dame und der Herr, den irgendwie, die niemand kannte vorher. Aber das ist sicherlich eine Person, die einen großen Einfluss hat. Interessant wird die Frage, wie groß ist der Einfluss von Frau Esken und Herrn Borjans und Kevin Kühnert jetzt nach dieser Wahl? Weil ich glaube, ein Olaf Scholz wird den Teufel tun und sich da irgendwie in den Staub werfen. So. Und auch er hat mit Sicherheit seine Leute, die hinter ihm stehen und für ihn da sind. Ja, schwierig. Also das Problem ist ja als Journalist, vor allem, wenn man, wie ich, eher verstärkt eher aus weniger aus dem Investigativen, sondern eher quasi aus dem Blick, wie findet Politik in den Medien statt, wer tritt da auf, jetzt zu sagen, okay, wer es da nicht aufgetreten hat, aber es hat, spielt aber eine total wichtige Rolle, irgendwie so. Also es gibt sicherlich bei der Union Leute, irgendwie wie Brinkhaus und andere, die schon irgendwie auf jeden Fall Einfluss haben. Wie groß der aber am Ende des Tages dann tatsächlich ist, wage ich schwer zu sagen, was aber halt sicherlich auch daran liegt. Ich meine, wir haben irgendwie 16 Bundesländer, Die Union ist in 15, also mit der CDU und mit der CSU in einem Bundesland. Und da gibt es natürlich dann ganz unterschiedliche Interessen und Typen. Und es wird sicherlich interessant, wer da irgendwie jetzt quasi noch so vielleicht hier und da doch noch nach oben gespült wird, den man gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil er vielleicht bisher eher Daily Business gemacht hat, irgendwie da war, irgendwie, ja, und halt einfach seinen Job gemacht und jetzt vielleicht auch mal einen Anspruch quasi formuliert. Also wer bei Armin Laschet beispielsweise schon durchaus eine wichtige Person. Es ist halt der Nathaniel Leminski, das ist ja auch so ein bisschen seine rechte Hand letztendlich. Dem wird relativ viel zugetraut, auch für die Zukunft noch. Das ist zum Beispiel einer von der Sorte, der hält sich im Hintergrund, macht da irgendwie offensichtlich einen guten Job. Wobei jetzt natürlich mit Armin Laschet jetzt, wo er nicht Kanzler wird, wahrscheinlich schwierig, was dann mit ihm ist. Aber das wäre jetzt so jemand, der mir beispielsweise einfallen würde. Ich sage mal,
Ja.
den hat man, hatte der, die normale Person in der Regel nicht auf dem Schirm, hat aber quasi, einfach weil er so nah dran ist an der Person und weil er halt so ein bisschen auch die Strippen dann in die Partei hineinzieht, halt einen großen Einfluss hat natürlich auch immer jemand wie ein Generalsekretär, ja, egal ob das jetzt ein Paul Ziemiak ist irgendwie oder ein Markus Blume jetzt bei der CSU. Das sind natürlich auch Leute, die jetzt nicht zwangsläufig, gut, Ziemiak vielleicht eher, aber so ein Markus Blume, ja, also den siehst du jetzt nicht so oft irgendwo in einer Talkshow sitzen.
Ja.
Ja, hat doch mit der CSU zu tun vielleicht, aber das ist mit Sicherheit auch eher, der jetzt nicht sofort ganz krampfhaft die Rampe sucht, sondern vielleicht irgendwie hat eine Zeit lang mal einen Podcast und so und macht halt sonst irgendwie einen guten Job.
Ja, ich habe tatsächlich bei dem Thema, wer ist präsent und wer hat Macht. Ich muss gestehen, vielleicht ist es auch irgendwie mein Nichtblick damals gewesen, 2017, als dann bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen oder bei den Sondierungsgesprächen, was ja war, da wurde dann häufiger Robert Habeck auch befragt. Und ich muss gestehen, 2017, 2016 hatte ich den nicht so auf dem Zettel, dass der irgendwie schon auch eine durchaus machtvolle Position bei den Grünen irgendwie ja wahrscheinlich dann auch damals schon hatte. Das ist mir als politikinteressierten Bürger tatsächlich irgendwie so durchgerutscht. Ja, den habe ich da das erste Mal an wahrgenommen in den Medien so stark zumindest.
Ja, das ging mir genauso. Also ich auch, ich saß neulich mit meiner Freundin zusammen und dann meinte sie so zu mir, du, wann hast du eigentlich das erste Mal von Annalena Baerbock gehört?
Ja.
Und so, und dann musste ich echt so ein bisschen in mich gehen und ich kann dir jetzt kein konkretes Datum tatsächlich nennen, auch selbst damals, als die Parteivorsitzende geworden ist. Ich weiß nicht, ob das dann auch so schnell bei mir irgendwie im Kopf angekommen ist, weil die Grünen ja damals, ja, sie waren ja jetzt 4 Jahre lang die kleinste Oppositionspartei letztendlich und da war das Thema einfach noch nicht so groß. Und so richtig, richtig auf dem Schirm habe ich zumindest Frau Baerbock eigentlich erst so, als es wirklich dann an die Frage der Kanzlerkandidatur ging und plötzlich die Grünen man gesehen hat, so mit welchen Prognosen oder Wählerumfragen oder das Thema Klimaschutz alles hochgeploppt ist, so, da habe ich die eigentlich erst, glaube ich, gefühlt das erste Mal so richtig, richtig wahrgenommen.
Ja.
Und das ist schon interessant auch. Also wie Leute so gefühlt aus so einem Nichts kommen und sich dann doch in relativ schneller Zeit ein gewisses Standing erarbeiten können, ob sie dann im Endeffekt am Ende des Tages, hat man jetzt bei Frau Baerbock gesehen, den in sie gesetzten Hoffnungen wirklich gerecht werden, ist ja dann wieder eine andere Diskussion. Aber ja, ich glaube, es liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Parteimitglieder werden immer weniger im Großen und Ganzen. Ja, also die Grünen bekommen Zuwachs und so, aber die großen Parteien, da sterben so ein bisschen Leute weg, um es jetzt mal irgendwie ein bisschen härter zu sagen. So, viele von der alten Garde, ja, bei der Union sage ich mal so Leute wie Schäuble oder so, die haben halt irgendwann mal ausgedient. Ja, und dann natürlich muss man da jetzt irgendwo ein Stück weit eine junge Garde bekommen. Und das ist schon auch was alle Parteien irgendwo auch verstanden haben, dass man das jetzt mal so an der Zeit ist, einfach also mal durchzukehren. Und mal zu gucken, wen haben wir dann noch so als Talent irgendwie im Köcher oder so.
Ja.
Also auch so jemand wie Konstantin Kuhle von der FDP zum Beispiel. Den hatte ich von gefühlt vor 2 Jahren auch nicht auf dem Schirm. Ja, woran das liegt, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber da gibt es ganz, ganz viele Beispiele
Ja.
von jungen, aufstrebenden Leuten, die irgendwie hochkommen. Wie gesagt, ob sie dann am Ende was draus machen, ist halt eine andere Diskussion.
Ja. Du hast gerade in dem jetzt vor ein paar Sätzen gesagt, Politiker 1 ja, könnte machtvoll werden, wenn Politiker 2 Kanzler wird. Politiker 2 war Armin Laschet. Und hast gesagt, der wird aber nicht Kanzler. Jetzt frage ich mich, Stand heute ist es ja rechnerisch möglich, auch wenn die CDU so rund 1,5 Prozentpunkte hinter der SPD liegt, kann er trotzdem ein Jamaika-Bündnis schmieden und sich damit dann quasi plump gesagt von Grünen und FDP zum Kanzler krönen lassen. Jetzt frage ich mich allerdings, können die Medien, also so wie du sagst, irgendwie Laschet wird es nicht werden. Welchen Einfluss glaubst du, haben die Medien auf diese Entscheidung? Kann das sein, dass Armin Laschet einfach schon, auch weil er von den Medien abgeschrieben ist, eine deutlich schlechtere Ausgangsposition hat? Also ich sag mal so, der hat gestern ging ja dann auch direkt am Sonntagvormittag durch die Medien, dass er seinen Wahlzettel falsch gefaltet hatte, sodass man erkennen konnte, was er gewählt hat. Habe ich jetzt auch inhaltlich nicht als irgendwie ganz großes Drama empfunden, aber es war komplett überall und für mich gefühlt wurde er dann so ein bisschen so als Dödel dargestellt, der nicht mal seinen Wahlzettel richtig zusammenfalten kann. Die Frage, ja, auf die ich hinaus will, ist, wenn das so weitergeht, schreibt vielleicht auch die Presse den Laschet einfach runter von der politischen Bühne?
Ich glaube, dass also jetzt, wo die Wahlen durch sind, die Rolle der Presse ist meines Erachtens nach während der Bundestags-, also während dem Wahlkampf, ist die noch darf man nicht unterschätzen, so auch die Bilder, die dann so passieren. Aber ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt sind die Wahlergebnisse da. So, jetzt kann man da irgendwie auch nach innen auch nicht mehr so wirklich was schönreden. Und ich glaube nicht, dass du quasi jetzt als Journalist quasi jetzt noch große Möglichkeiten hättest, da irgendwie reinzuschreiben. Also das sind jetzt Prozesse, die laufen jetzt intern ab. Da wird eine Fehleranalyse betrieben, ja, hinter verschlossenen Türen mit Sicherheit, mit einer klaren Ansage. Ich habe heute jetzt schon irgendwie auf Twitter gesehen, dass eine Vertraute von Norbert Röttgen jetzt quasi schon irgendwie seinen Rücktritt fordert und so. Also ich glaube, jetzt, je mehr sozusagen sich jetzt Leute bei Laschet, um jetzt einfach mal beim Laschet zu bleiben, so sind ja alles andere noch andere Themen, je mehr Leute sich jetzt quasi auch offiziell und öffentlich quasi ihm den Rücken zuwenden, desto schwieriger wird es für ihn, im Rennen zu bleiben. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Union angesichts dieses Wahlergebnisses, und sie sind nun mal nur zweitstärkste Kraft geworden, tatsächlich den Kanzler stellen.
Okay, das heißt, das ist einfach so, im Prinzip sitzen die Mandatsträger sozusagen jetzt im Haus und ob da draußen irgendwie der mediale Sturm wütet oder nicht, ist so ein bisschen egal, weil die sitzen in ihrer abgeschlossenen Kapsel und können da jetzt die Verhandlungen machen.
Na egal, würde ich sagen, ist es nicht, aber es ist, glaube ich, schon deutlich, also es spielt schon eine größere Rolle sozusagen, was da jetzt intern abläuft und wie es sich quasi auch der ein oder andere Unionspolitiker jetzt auch öffentlich äußern wird. Und wenn jetzt Frau Demuth in dem Fall, also die Vertraute von Norbert Röttgen, sich quasi jetzt schon öffentlich zu Wort meldet, quasi auf Twitter und schon quasi einen Rücktritt fordert, dann wird sie jetzt nicht die Letzte sein. Und da ist, glaube ich, jetzt schon was losgetreten. Dass sie jetzt auch so ein bisschen entlädt bei vielen, glaube ich, die sowieso von Anfang an gedacht haben, Armin Laschet wäre der falsche Kandidat. Da haben sich jetzt Schäuble und ein bisschen die alte Garde bei ihm noch durchgesetzt. Aber jetzt sind die Argumente weg.
Ja.
Also es gibt einfach keine Argumente mehr für Laschet.
Ja. Meines Erachtens nach. Wenn ich, also das kann ich nachvollziehen, wenn ich es jetzt mal provokativ auf die andere Seite drehe und dann sage, naja, alle sagen, Christian Lindner hat so eine super Position, weil er kann quasi als Königsmacher rechts und links irgendwie schauen, was ist besser für ihn und dann kann er da hingehen. Was hältst du von dem Szenario, die Grünen und die SPD sind sich einig, weil die sehr eng beieinander sind, auch die beiden linken Flügel sozusagen, die ja im Wahlkampf auch bei beiden Parteien eher ruhiger gewesen sind, auch die kommen gut miteinander klar. Das heißt, ich sag mal, Jürgen Trittin und Saskia Esken irgendwie schmieden da Bündnisse. Und dann ist dieses Konstrukt Rot-Grün, das steht schon mal. Und dann setzen die dem Lindner einfach die Pistole auf die Brust und sagen, Junge, du hast schon einmal gesagt, du willst nicht regieren. Das kannst du kein zweites Mal. Hier ist jetzt irgendwie, du wirst Bundesminister für Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit, das Entwicklungshilfeministerium, das geben wir dir. Mir ist bewusst, dass das etwas despektierlich ist gegenüber dem Ministerium, aber es macht es vielleicht ganz anschaulich. Also ist das vielleicht das Ministerium mit dem wenigsten Glamour. Das geben sie dem Lindner und sagen, irgendwie kannst du jetzt machen. Oder kannst du halt wieder irgendwie als der dastehen, der vor der Verantwortung flieht. Komplett anderes Szenario als das, was du gerade geschildert hast, mit der Pistole auf der Brust beim Lindner.
Kann passieren. Ich glaube, dass so die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, zu gering ist. Also Christian Lindner hat ja 2017 schon Kritik bekommen damals, dass er quasi nicht in diese Regierungskoalition reingegangen ist. Wir haben jetzt aber einfach auch nochmal eine andere Situation. Also wir haben jetzt nochmal andere Köpfe, die da in diesen Verhandlungen drin sind. Wir haben gemerkt, dass Christian Lindner und Robert Habeck sich ganz offenkundig ziemlich gut verstehen, was mich persönlich irgendwie so ein bisschen überrascht hat. Also wenn man die zusammen in den Talkshow-Auftritten auch mitverfolgt hat, das war ja, als hätten, wenn sie zwei alte Studenten-Buddies irgendwie treffen zum Gespräch und hinterher noch auf 3, 4, 15 Bier gehen. So, also das ist schon mal die eine Sache. Und ja, ich gebe dir insofern recht, dass, glaube ich, jetzt schwierig wäre für den Christian Lindner jetzt nochmal zu sagen, so, nee, da gehen wir irgendwie nicht zusammen. So, aber genau deshalb glaube ich, und die Grünen und die FDP wissen es, glaube ich, schon beide zu schätzen, dass sie jetzt in so einer guten Situation sind. Deshalb denke ich, dass es tatsächlich so kommt, wie quasi Lindner das jetzt auch angeboten hat, beziehungsweise Baerbock das ja auch eigentlich im Prinzip angenommen hat, dass die beide sich jetzt erstmal irgendwie austauschen, mal rausarbeiten, was sind unsere Punkte, die wir durchsetzen können, und sich dann überlegen werden, wer ist sozusagen für uns das beste Zugpferd oben, dass wir unsere Punkte durchbringen können. Also die Situation ist einfach auf den Kopf gestellt. Und mich würde es auch sehr wundern, so wie ich es noch kurz ergänzen, würde es auch sehr wundern, wenn es, was ja rechnerisch, glaube ich, theoretisch auch noch möglich wäre, ist eine große Koalition, also sogenannte große Koalition mit Union und SPD. Und das fällt halt einfach meines Erachtens nach als Option irgendwie komplett raus. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das heißt, im Prinzip würde das ja die Theorie bestätigen, Christian Lindner ist der wahre Wahlgewinner. Ja, also der hat über den Erwartungen performt, kann sich jetzt ein Ministerium aussuchen, seine Partei steht hinter ihm, also anders als bei allen anderen Kandidaten, die da irgendwie eine Rolle spielen in der Regierungsbildung, kann der sich komplett auf eine geschlossene Partei verlassen. Das ist ja nicht mal bei Annalena Baerbock irgendwie der Fall. Heißt, der schläft heute Abend dann wahrscheinlich gut ein, es sei denn, mein Negativszenario tritt ein. Was ich glaube tatsächlich, was aber dafür spricht, dass du recht hast, ist, dass auch ein Kevin Kühnert, den Christian Lindner jetzt schon hat, auch heute im Laufe des Montags versucht anzuschießen, medial, indem er dessen Wirtschaftspolitik als irgendwie Voodoo irgendwas bezeichnet hat. Ich habe jetzt Voodoo-Programm, genau. Das Wirtschaftsprogramm der FDP sei ein Voodoo-Programm. Im ersten Moment habe ich gedacht, warum macht der Kevin das, da so einen potenziellen Partner zu verprellen? Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass er die Stärke von Lindner sieht und versucht, da einfach mal gegenzuschießen.
Ich glaube, ihm geht es so ein bisschen, sorry, wenn ich das so salopp ausdrücke, aber ich glaube, ihm geht schon so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Ja, also jetzt hat man irgendwie geschafft, quasi irgendwie Bojans Desken da irgendwie zu installieren. Ja, hat quasi Olaf Scholz ein bisschen vorgeschickt. Eigentlich hat ja auch keiner wirklich geglaubt, dass er das irgendwie wird, ja, mit dem Kanzler. Und jetzt hast plötzlich ein Olaf Scholz irgendwie diese Mehrheit geholt, was sie, glaube ich, echt überrascht. Und jetzt ist plötzlich auch noch ein Christian Lindner da und eine Annalena Baerbock oder die Grünen und die FDP, die sich jetzt irgendwie super gut verstehen. Das ist das, was ich gerade meinte. Das glaube ich da jetzt schon, und deshalb schießt er meines Erachtens nach auch gegen die FDP jetzt schon direkt, dass da einfach eine gewisse Angst da ist, dass man diesen Linksrutsch, den man jetzt quasi wirklich akribisch so ein Stück weit vorbereitet hat, sich der SPD oder einen weiteren Linksrutsch, könnte man sagen, das sieht da jetzt ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Und ich glaube, es ist für das Land besser, dass es so ist. Wenn dann diese Dreierkonstellation kommt, das ist jetzt aber quasi weniger meine professionelle als meine persönliche Meinung. Aber das wird noch sehr interessant werden, weil ich glaube nicht, dass jemand wie Lindner tatsächlich am Ende des Tages zulassen wird, dass jemand wie Kevin Kühnert da quasi, beziehungsweise sich dagegen stemmen wird, dass jemand wie Kevin Kühnert eine entscheidende Rolle spielt. Und man darf ja nicht vergessen, Kevin Kühnert ist damals ja Olaf Scholz auch in den Rücken gefallen bei dieser Wahl. Und im Prinzip wäre das jetzt, ich weiß nicht, wie viel Bock ein Olaf Scholz auf Rache hat. Aber jetzt ist sozusagen zumindest die Machtverhältnisse plötzlich andere. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass jemand wie Olaf Scholz sagt, so, jetzt pass mal auf, Herr Kühnert, Kevin, so, du hast mir damals das und das gemacht, jetzt brauchst du jetzt, kommst du jetzt erstmal zu mir und jetzt sagst du mir mal, was du willst, und dann entscheide ich, wie weit ich dir da entgegenkomme. Also super spannende Konstellation gerade, finde ich. Siehst du das denn? Was denkst du denn, was am Ende bei rumkommt?
Ehrlicherweise, ich glaube auch, dass es diese Ampelkoalition geben wird. Ich glaube tatsächlich, dass, und da kommen die Medien wieder ins Spiel, dass es auch darauf ankommt, wie dieses Szenario nach außen verkauft werden kann und wie man nach außen Druck aufbauen kann. Also glaube ich, dass Christian Lindner Lust hat, mit Kevin Kühnert am Kabinettstisch zu sitzen? Ganz, ganz sicher nicht. Hat Christian Lindner in der Öffentlichkeit viel Kredit den er aufbrauchen kann, indem er sagt, ich bin diesmal auch wieder nicht dabei, weil irgendwie ich will nicht schlecht regieren, auch nicht. Ich glaube, der ist gezwungen, tatsächlich da in die Regierung zu gehen. Es sei denn, einer der anderen Parteien macht ganz, ganz, ganz schlimme Anschuldigungen, ganz schlimme stellt ganz in Anführungszeichen, also ja, irgendwie ist ja immer eine Frage der Bewertung, aber wenn der Kühnert jetzt sagen würde, wie er mal gesagt hat, irgendwie dieses Thema, wir wollen BMW enteignen. Und das schreiben wir jetzt in den Koalitionsvertrag. Ist jetzt sehr hypothetisch und bewusst ein nicht realistisches Beispiel. Aber sollte sowas passieren, dann könnte der Lindner natürlich immer sagen, ja, tut mir leid, also da konnte ich jetzt echt nicht mitmachen. Ja, also dann kann er sich nochmal zurückziehen. Letztendlich würde das wiederum ja bedeuten, dass es auf eine große Koalition hinausläuft in irgendeiner Form. Und das will ja irgendwie keiner. Deshalb halte ich das Szenario auch für sehr unwahrscheinlich. Ich frage mich halt tatsächlich so ein bisschen, wie kriegt der Olaf Scholz das hin, in seiner Partei tatsächlich auch dann die unterschiedlichen Strömungen zu steuern? Und ich frage mich auch ein Stück weit, ohne dass ich die Grünen so gut von innen kennen tue, wie machen die das mit den inneren Strömungen? Weil ich habe heute tatsächlich auch gelesen, dass der größte Teil der Neuen, also die haben sich ja innerhalb der letzten 4 Jahre, haben die ihre Mitgliederzahl verdoppelt und die neuen Mitglieder sind halt hauptsächlich eher so dem linken Flügel zuzuordnen. Ich glaube, der linke Flügel der SPD und der linke Flügel der Grünen kann mal so 0,0 mit den Themen anfangen, die Christian Lindner wichtig sind. Und wahrscheinlich ist es eine Managementfrage. Ja, wie gut können die Führungsspitzen der einzelnen Parteien die Themen managen und vielleicht auch, wie stark kann ein Christian Lindner die liberal-soziale Positionen, die da in der Partei vielleicht eine Rolle spielen, auch nochmal ein Stück weit mit nach vorne stellen und das auch wiederum dann den linken Flügeln der anderen beiden Parteien verkaufen, als wir sind irgendwie auch, wir haben auch Schnittmengen, ja, mögen sie noch so klein sein. Also das, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Kunst liegt darin, Schnittmengen zu finden und diese, so klein sie auch sein müssen oder sein können, nach außen darzustellen, zu verkaufen und allen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben.
Ja, klar. Also im Endeffekt, klar, es geht ja immer irgendwie darum, irgendwie ein Stück weit Schnittmengen zu finden. Aber wir haben ja auch gesehen, irgendwie, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel die schwarz-grüne Regierung in Österreich.
Ja.
Ja, auch dort ist bei den Grünen logischerweise, wenn man sich das, ich habe das so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren auch, was mich einfach ein bisschen interessiert, München, Bayern ist ja auch relativ nah dran, weil ich das Experiment einfach jetzt auch interessant fand, so also jetzt wirklich mal in so eine schwarz-grüne Regierung zu gehen. Ich glaube, sowas hätte sich Söder auch gewünscht im Endeffekt mit den Grünen als Juniorpartner und er quasi als deutscher Sebastian Kurz. Dort hat es beispielsweise halt schon gezeigt, dass diese radikalen Strömungen halt dann einfach abklingen, ein Stück weit, ja, dass die radikalen Forderungen leiser werden, weil wenn es nämlich daran geht, du kannst, wenn du irgendeine Opposition bist oder so, kannst du immer viel fordern, kannst du immer viel machen, aber wenn es dann mal ans Liefern geht, dann hast du halt nochmal ganz andere Voraussetzungen, die du dann irgendwie erfüllen musst, ja, dann kannst du ganz anders gemessen werden. Insofern, ich gebe dir recht, so, natürlich haben die Grünen auch, sind irgendwie ein Teil noch links, wobei ich nicht sagen würde, dass die Grüne linke Partei sind, aber das wäre jetzt nochmal vielleicht eine andere Diskussion. Und ja, natürlich sind bei der SPD die Jusos extrem stark, aber ich glaube, auch das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
So, und ja.
In dem Zusammenhang, was ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist, sind die persönlichen Karriereplanungen der einzelnen handelnden Personen. Also, ich sag mal so, wenn so ein Kevin Kühnert heute sagt, ich will im Finanzministerium Staatssekretär werden, dann wird's eng. Ja, wenn der aber sagt, ich bin so jung, für mich ist total okay, wenn ich jetzt hier in der Fraktion eine wichtige Rolle spiele und gehört und gesehen werde ich ja sowieso, also in den Medien, ja, bin ich ja aufgrund meiner Art und meiner Position sowieso immer präsent. Ich nutze die nächsten 4 Jahre einfach mal, um das Fundament meiner Karriere noch stärker zu verbreitern. Dann könnte das funktionieren. Wenn aber, und ja, für die Hörer irgendwie, Kevin Kühnert steht ja auch nur so ein bisschen so für den Flügel, also ist jetzt nicht als Person angegriffen werden da. Aber wenn jetzt aus seinem Umfeld alle an den Kabinettstisch streben und dort Politik machen wollen, dann wird es, glaube ich, schwer. Also es ist so ein bisschen so die Frage, wo sieht sich eine Saskia Esken in den nächsten 4 Jahren? Als Parteivorsitzende weiterhin oder vielleicht als Bildungsministerin? Der Norbert Walter Borjans, wo sieht er sich? Parteivorsitzende oder Finanzminister? Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Leute wie, keine Ahnung, den Jürgen Trittin. Sagt er, ich war schon mal Minister und ja, das brauche ich nicht wieder? Oder wäre er gerne wieder Umweltminister und strebt dann damit an den Kabinettstisch und möchte sich da dann irgendwie mit Christian Lindner streiten? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, wie die, ich sag mal so, aktuell diskutierten Leute wie Habeck, Baerbock, Lindner, alle die, was für Positionen die letztendlich da karrieretechnisch einnehmen wollen. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, die wahrscheinlich gar nicht so klein ist, um sie zu lösen.
Ja, also bei den einzigen, wo man es jetzt quasi schon von vornherein weiß, zu sagen, die so ein bisschen buhlen, ist halt Lindner mit Habeck um die Frage des Finanzministeriums. So, die wurde ja jetzt auch irgendwie schon gestellt, aber auch da kann man sich ja irgendwie einig werden. Es gibt Sicherheit für den Herrn Lindner auch noch andere mögliche Ministerinnen, also Posten sozusagen, die er gut ausfüllen könnte oder würde. Dann wird es dieses Klimaministerium wahrscheinlich geben, wenn das zusammenkommt in irgendeiner Form, wahrscheinlich nicht mit dem großen Vetorecht oder mit diesem großen Einfluss, wie sich das die Grünen irgendwie gewünscht hätten, aber dann wäre sozusagen vielleicht ja schon irgendwie auch Frau Baerbock dann irgendwie verräumt. Ja, und dann wird es ja eh langsam so ein bisschen eng. Also ich wüsste da nicht, wo jetzt quasi da wirklich jemand wie ein Kevin Kühnekepp wollte ich jetzt gerade sagen, das ist sein Twitter-Name, deshalb kurz im Hintergrund, wo der da jetzt nochmal konkret hinstrebt. Bei Frau Esken kann ich es dir auch nicht sagen. So. Also ich weiß nicht, was die Frau so vorhat.
Ja, ja.
Also ich finde sie halt auch ist total schwer greifbar.
Ja.
Es hat sowas, sie hat das sehr Beamtiges irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich jemand ist, der irgendwie da, weiß nicht, es gibt ja auch nur eine Handvoll Ministerien so, und dann mal so über zu überlegen. Ja. Wie gesagt, vielleicht kommt ja auch jemand um die Ecke, den wir aktuell noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und Olaf Scholz hatte ja, wenn ich das richtig erinnere, auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch durchaus vorstellen könnte, manche Posten gar nicht so sehr mit Parteimitgliedern zu besetzen, sondern eher mit Experten.
Okay.
Aber ob das jetzt irgendwie noch irgendwie aktuell ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Okay, das wird spannend. Tatsächlich, also weil du gerade sagst, Saskia Esken beamtlich, die hatte ich ja auch bei mir im Podcast und ich muss gestehen, dass sie tatsächlich im persönlichen Gespräch komplett anders rüberkommt als in den Medien.
Ja, ist wie bei Hubert Aiwanger, was ich vorher schon meinte. Ja. So, ne? Also es ist einfach, manche Leute, die haben halt nicht so viel Glück, wenn es ins TV geht. Ich weiß auch nicht.
Was mich aber irgendwie nochmal vielleicht zum Schluss eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen. Du hast gerade Robert Habeck schon gesagt, aber es gibt ja auch noch irgendwie, also ich sag mal so, den zweiten Schattenkanzlerkandidaten, den Markus Söder. Was glaubst du irgendwie, wo landen die beide jetzt nach den Koalitionsverhandlungen?
Du meinst im Miteinander sozusagen?
Ja, Miteinander glaube ich, ehrlicherweise, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nicht so mega irgendwie miteinander.
Also da Armin Laschet, wie wir ja bereits prognostiziert haben, nicht Kanzlerkandidat wird und wahrscheinlich, wovon wir, glaube ich, beide, würde ich sagen, ausgehen, auch nicht die Union sozusagen dann den Kanzler stellen wird, fällt Markus Söder, glaube ich, eh raus. Der wird jetzt erstmal noch bayerischer Ministerpräsident bleiben und wird dann halt quasi so ein bisschen als, ja, in Form von einer außenparlamentarischen Opposition immer mal wieder ein bisschen nach Berlin schießen. Der wird jetzt quasi alles tun, um jetzt wirklich seine Kandidatur für in 4 Jahren irgendwie vorzubereiten. Und es ist ja für Söder auch nicht so die schlechteste Situation. Ich hatte das neulich in einem Podcast, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Melanie Ammann vom Spiegel oder so. Ich bin mir nicht sicher, egal. Es gab neulich in einem anderen Podcast auch schon den Vergleich, fand ich eigentlich ganz gut, diesen Punkt. Wenn du aus einer langen Beziehung kommst, ja, und in dem Fall ist die Beziehung halt auch irgendwie so 16 Jahre mit Frau Merkel, Wenn du aus einer langen Beziehung kommst, kennen wir alle irgendwie diese Personen, die dann kurz irgendwie auf dem Tableau erscheinen, die quasi so als Art Übergangsfreund oder Übergangsfreundin dann irgendwie funktionieren. Und ich glaube, das ist was, was wir auch in der Politik gerade so ein bisschen erleben. Das wird jetzt so eine Übergangsphase, so eine komische sein. Und glaube ich, richtig spannend wird es, was in 4 Jahren passiert. Und ich glaube, da wird dann Söder kandidieren. Und je nachdem, was Habeck dann für eine Position hat, vielleicht auch Robert Habeck, wenn bis dahin dann nicht viel passiert. Aber ich glaube nicht, dass Söder jetzt sozusagen, also schon vom Ego her, jetzt sagen würde so, okay, Armin Laschet war es jetzt, aber ich übernehme das jetzt halt, was jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Also dazu fühlt er sich auch in Bayern irgendwie zu sehr wohl und dazu hat er auch so oft betont, dass er sich
Ja.
hier sehr, sehr wohl fühlt. Interessant wird es halt eher, wenn jetzt die Union in die Opposition geht, wer denn Oppositionsführer wird. Ja, da wird ja auch irgendwie leidenschaftlich drüber gestritten. Hast ja auch
Ja.
diverseste Möglichkeiten von Röttgen über Jens Spahn. Jens Spahn ist sowas, was irgendwie ein oder andere Kollege eher so ein bisschen denkt, dass der sich jetzt nochmal irgendwie aufbauen will oder so. Das wird interessant. Aber ich befürchte, Armin Laschet.
Ist dessen politische Karriere dann vorbei? Oder geht der einfach nach Nordrhein-Westfalen zurück, ist weiter Ministerpräsident und alles ist gut?
Oder nach Brüssel.
Oder nach Brüssel?
Sind ja auch schon andere. Schwer zu sagen. Also zumindest auf bundespolitischer Ebene, glaube ich, war es das jetzt erstmal. Er macht ja wohl als Landesvater jetzt auch nicht so den schlechtesten Job. Ja, schwer zu sagen. Aber ich glaube, also auf Bundesebene sehe ich da eher schwarz.
Und Habeck wird Minister.
Auf jeden
Unklar.
Fall.
Okay, aber du hast jetzt, glaubst du, er gewinnt gegen Lindner um das Finanzministerium oder?
Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, wenn dieses tatsächlich, ich glaube, dass es wirklich eine Kernbedingung der FDP auch sein wird, zu sagen, wir möchten dieses Ministerium haben.
Ja,
Dann wird
okay.
es dieses Klimaministerium geben. Da wird irgendjemand eine Rolle spielen. Ja, ich weiß nicht, wo siehst du denn? Was würdest du denn sagen, wäre denn jemand für jemanden wie Robert Habeck noch ein guter Posten?
Ich könnte mir vorstellen, dass ein neues Ministerium gezimmert wird, sowas wie Wirtschaft oder Klimaschutz, Wirtschaft und Infrastruktur oder so. Und dann werden Wirtschafts- und Verkehrsministerium wird zusammengeführt und man macht nochmal irgendwie das den Stempel Klima drauf und sagt irgendwie, das sind ja, ist ja auch so, ja, Verkehr und Wirtschaft ist ja auch ein das sind ja so die mit am klimarelevantesten Bereiche, die du in so einer Bundesregierung steuern kannst. Und das wird dann so sein Thema sein, wo er oder könnte sein Thema sein, könnte ein Thema der Grünen sein, wo sie sagen, da können wir unsere Klimapolitik am besten auch inhaltlich umsetzen. Was ich mich dann frage, ist, wenn er so ein Superministerium bekommt, was würde dann eigentlich für eine Annalena Baerbock übrig bleiben? Da wäre jetzt mein aus dem Bauch heraus die Idee wäre, die wird man wahrscheinlich irgendwie ins Außenministerium stellen, da war es auch sehr prestigeträchtig. Ja, das macht jetzt aber innenpolitisch in Anführungsstrichen wenig kaputt.
Sollen wir das jetzt noch bewerten, diese Karriereoption für Sie, oder sollen wir jetzt einfach
Nein,
abwarten lassen?
also ich muss sagen, wenn ich mit 40 Außenminister gewesen wäre, hätte ich schon gesagt, irgendwie, egal wie es gelaufen ist, ja, mit hoch und runter, aber ist auf jeden Fall eine politische Top-Karriere. Das würde ich jetzt, na, man kann ja auch immer die Themen so von oben runter betrachten oder von unten nach oben. Und na klar, wenn du mit irgendwie, ich glaube, bei 28% waren so die Umfragewerte und dann hast du. Wir haben ja vorhin gesagt, viele handwerkliche Fehler gemacht. Dann kann man natürlich auch sagen, Mensch, ist jetzt auch so ein gefühlter Misserfolg hier. Auf der anderen Seite massiv Stimmen dazugewonnen. Erste weibliche grüne Kanzlerkandidatin. Ja, irgendwie Partei hat viel draus gelernt. Man entwickelt die Partei insgesamt weiter und dann nochmal irgendwie einen prestigeträchtigen Ministerposten in Anführungsstrichen abzubekommen, wo sie auch ja, ich glaube, es ist ja so ein Thema, was sie sehr gerne mag, ist ja EU und alles, was damit zusammenhängt. Das könnte sie ja auch im Außenministerium sehr, sehr stark irgendwie voranbringen.
Und sie kommt vom Völkerrecht.
Genau, also ich würde das jetzt auf keinen Fall negativ sehen, jetzt irgendwie für die persönliche Karriere von Annalena Baerbock. Und vielleicht auch an der Stelle. Weil es manchmal ja so ein bisschen despektierlich rüberkommt, irgendwie, wenn man dann über die Politiker spricht und was sie da so machen. Und ich glaube, dass dort bei den, und deshalb ja, mache ich ja auch diesen Podcast mit vielen Politikern, da sind die wenigsten halt die, die diesen Klischees entsprechen, die sind da nur im Bundestag, um irgendwie Geld zu verdienen und Politiker sind irgendwie alle korrupt und irgendwie arbeiten nicht viel und völlig unabhängig von der Partei. Wie gesagt, ich hatte jetzt ja bis auf eine alle schon hier im Podcast und ich habe dann niemanden kennengelernt, wo ich sagen würde, also der oder die, die machen es jetzt wegen der Diäten, die sie da kriegen oder der oder die macht's, weil sie einfach so machtgeil ist. Also das hatte ich bei keinem und ich hatte schon wirklich sehr unterschiedliche Leute hier vor dem Mikro. Nichtsdestotrotz, man soll sie natürlich auch kritisieren, das ist ja irgendwie auch, also jetzt, ich bin ja nicht der Profi-Journalist, aber du und deine Kollegen, euer Job ist es ja schon auch, sie zu kritisieren, das finde ich auch gut. Aber ja, wie gesagt, irgendwie.
Ja, also ich glaube, ganz, ganz ohne Bock auf Macht, so geht es natürlich nicht, nee. Weil es wäre auch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn ich sage, ich gehe in die Politik, aber ich möchte bloß keine Macht. So,
ja, absolut.
Aber ich gebe dir da völlig recht und das ist übrigens auch ein Ding, wo ich sage, deshalb finde ich es dann auch so schade, wenn dann jemand wie ein Armin Laschet, egal was man ihm persönlich als Kanzlerkandidat hält, aber dann so aufgeknüpft wird, bloß weil er im falschen Moment lacht.
Ja.
Oder auch bei Frau Baerbock, Plagiatsaffäre ist nochmal ein anderer Punkt, aber auch da hatte ich manchmal dann schon das Gefühl, jetzt ist vielleicht auch mal wieder gut. Und ja, ich glaube, man soll das schon auch zu schätzen wissen, ja, dass es da echt Leute gibt, die wirklich dann ganz, ganz wenig schlafen, wenn sie mal in gewissen Positionen sind. Ich meine, Frau Merkel hat nicht umsonst gesagt, auf die Frage, was machen sie denn, wenn sie jetzt nicht mehr Kanzlerin sind, hat sie gesagt, ich schlafe erstmal aus.
Ja.
So, weil es schon ein tougher Job ist und natürlich wirst du ständig irgendwie beschossen und wenn du was gut machst, dann kriegt man es irgendwie nicht so mit, weil es den Leuten vielleicht zu kompliziert ist, aber wehe, du machst mal eine Kleinigkeit falsch, dann ist irgendwie die Hölle los. Und da glaube ich, täte auch, ja, das ein oder andere Medium, ohne da jetzt irgendwie konkrete Namen zu nennen, ganz gut daran, da vielleicht mal ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, okay, vielleicht widmen wir uns eher der sachlichen Ebene, anstatt dass wir uns jetzt an meinen Sachen hochziehen.
Ben, das ist quasi ein super Schlusswort. Ja, bin ich bei dir und insgesamt ja, einfach mal ein bisschen mehr miteinander reden und einander ein bisschen mehr zuhören, würde wahrscheinlich da auch dem Klima, also nicht nur dem Klima, sondern dem Klima in der Republik gut tun. Ich habe mich gefreut, dass du heute hier an Bord warst und wir mal die Bundestagswahl und das Drumherum besprechen konnten. Hat mir riesig Spaß gemacht. Wir werden jetzt direkt mal loslaufen und den Podcast fertig basteln, damit wir den dann auch direkt am Dienstag früh, dem 28. ist es dann, ja genau, September veröffentlichen können und dann, ja, die Hörer, die uns jetzt hören, haben ihn ja dann schon durchgehört, quasi. Vielen Dank an die Hörer auch an der Stelle.
Und ich sag dir vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne
sehr,
wieder.
Sehr gern.